Wir sind in der Offenbarung Kapitel 13 und schlagt auch gleich auf Daniel Kapitel 7. Mach deinen Finger rein, dann finden wir es nachher schneller. Wer von euch mag Science-Fiction-Filme? Und wer von euch mag besonders Filme mit Monstern? Yeah. Ich kann euch versprechen, ihr kommt heute voll auf eure Kosten. Man könnte diesen Abschnitt Monster AG nennen, den wir gerade durchnehmen hier. Wir haben letzte Woche über den geistlichen Kampf gesprochen, in dem wir uns befinden, und wir haben gesehen, dass Satan als Drache symbolisiert wurde, als ein Drache mit 7 Köpfen und mit 10 Hörnern. Und wir haben letzte Woche gesagt, der Teufel gebraucht Menschen, Individuen, aber auch Regierungen, Reiche, genauso wie Gott das tut. Und oft ist das den Menschen nicht bewusst. Und viele, viele Menschen sind völlig blind für die geistliche Realität und leben völlig realitätsfremd, leider. Aber jeder Mensch ist eigentlich entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Entweder auf der Seite von Satan oder auf der Seite Gottes. Und die große Frage ist natürlich, auf welchen Seite willst du sein? Von wem willst du gebraucht werden? Willst du mit dem Reich des Lichts sein oder mit dem Reich der Finsternis? Wir beginnen hier im Kapitel 12, im Vers 18. Da lesen wir, und er, das heißt der Drache, Satan, stand auf dem Sand des Meeres. Also der Drache am Strand, das Meer ist oft ein Symbol im Alten Testament für diese heidnische Welt. Und ihr dürft das euch jetzt nicht so als idyllische Szene vorstellen, so der kleine Drache am Strand in Mallorca. Kennt ihr den kleinen Drachen? Habe ich als Kind immer geschaut. Ich werde Feuerwehrmann! Nee, das ist eher hier so ein Horrorfilm, das ist kein Kinderfilm hier. Wir sehen hier symbolisiert den Drachen, Satan, der sich hier irdische Helfer holt. Und diese Hilfe, die er sich hier holt, die ist auch dargestellt als ein weiteres Monster. Vers 1, Kapitel 13 lesen wir, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hat. Tiere waren Symbole im Alten Testament für heidnische Mächte, haben diese Reiche der Welt symbolisiert. Und ihr wisst, Hörner sind Symbole für Macht, für Einfluss, auch für Könige. Und wir sehen ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. In der Offenbarung Kapitel 17 wird uns gesagt, dass dieses Tier rot ist wie der Drache. Also das Erste, was uns auffällt, ist, dass dieses Tier dem Drachen, das heißt dem Teufel, sehr ähnlich ist. Auch 7 Köpfe, 10 Hörner, selbe Farbe. Und ich denke, das illustriert uns ein geistliches Prinzip. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Wir können nicht anbeten. Wir sind geschaffen dazu, anzubeten, Gott anzubeten. Wir sind als Anbeter erschaffen. Wir sind dafür geschaffen, für eine höhere Macht, für einen höheren Zweck, für ein höheres Ziel zu leben. Und jeder Mensch ist auf der Suche nach dem Sinn. Und jeder Mensch hat dieses tiefe Bedürfnis nach einem höheren Zweck, nach einem höheren Ziel, für etwas Größeres zu leben, als nur sein kleines, vergängliches, begrenztes Selbst, das kleine Ich. Wir wollen Teil von etwas Beständigem sein, von etwas, das bleibt, nachdem wir schon gegangen sind von dieser Welt. Und idealerweise ist es natürlich Gott, unser Schöpfer. Für ihn sind wir geschaffen. Er ist der Einzige, der anbetenswürdig ist. Wir sind berufen, in Beziehung mit ihm zu leben. Wir sind berufen, ihm zu dienen. Deswegen sind wir hier. Dafür sind wir geschaffen. Und deswegen haben wir auch dieses Bedürfnis in unserem Herzen. Aber wenn Menschen den Schöpfer ablehnen, dann ersetzen sie ihn halt durch irgendetwas anderes und leben für irgendein Ideal oder irgendeine Philosophie oder irgendeine Ideologie oder von mir aus einem Staat oder einem Kaiser, einen Führer oder für die Familie, für einen Clan oder für ihr Unternehmen. Jeder Mensch lebt für irgendetwas, jeder opfert sich für irgendetwas letztendlich auf. Oder sie leben für Ruhm, für Macht, für Einfluss, Reichtum. Menschen haben das in sich, wir wollen was Großes vollbringen, was aufbauen, dass wir nicht vergessen werden. Etwas, das unser irdisches Leben überdauert. Niemand will vergessen werden. Niemand will unbedeutend sein. Niemand will irgendwie so unnötig sein, so ein Loser. Ein sinnloses, ein unnötiges, ein zielloses Leben ist für uns Menschen eigentlich nicht ertragbar. Und wir sehen das visionslose, ziellose, selbstsüchtige, nur so auf sich selbst bezogene Menschen, die um ihr kleines Ich kreisen, die werden depressiv. Das ist nicht, wozu wir geschaffen sind. Also jeder Mensch ist ein Anbeter, ganz egal, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Bewusst ist. Und geistig betrachtet, ultimativ ist jeder entweder ein Anbeter Gottes oder letztendlich ein Anbeter des Teufels. Du folgst entweder Jesus oder du folgst dem Teufel. Und das Prinzip, was wir hier illustriert sehen, ist, dass du dem ähnlich wirst, das du anbetest. Wenn du mit Jesus lebst und für ihn lebst, dann wirst du ihm ähnlich werden. Dann wird diese Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben hervorkommen. Liebe und Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, diese Dinge. Auch Ehrlichkeit, Selbstlosigkeit, Versöhnungsbereitschaft. Du wirst ein Geber sein, mehr als ein Nehmer. Du wirst Jesus ähnlich werden. 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir davon, dass wir verwandelt werden in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist Gottes. Auf der anderen Seite, wenn du in deinem tiefsten Innersten für etwas oder jemand anderen lebst als Jesus, für Ruhm, für Ehre, für Materialismus, für Macht und so weiter, wenn du mitschwimmst in diesem Strom der gottlosen Welt, der von Satan selbst gelenkt wird, wie wir aus Epheser 2 lernen, dann wirst du dem Teufel ähnlich werden. Und stolz werden und arrogant und selbstsüchtig und selbstgerecht und ungeduldig und ruhmsüchtig und eifersüchtig und neidisch, und du wirst wie er zu einem Lügner werden, zu einem Manipulierer, zu einem Ankläger, zu einem Zerstörer, und du wirst Leid in diese Welt bringen und in deine Beziehungen bringen statt Heil. Deswegen die fundamentalste Frage im Leben eines Menschen, in deinem Leben, ist: Wen betest du an? Wofür oder für wen lebst du? Was treibt dich an? Wir wissen, für Jesus war es der Vater. Vater zu verherrlichen, den Vater zu ehren, nicht zu alles zur Ehre des Vaters. Liebe des Vaters, das hat ihn angetrieben. Wir wissen von Paulus, dass er gesagt hat, das Leben ist für mich eine Sache, nämlich Christus, eine Person eigentlich. Das Leben ist für mich Christus, das ist es. Die Liebe Christi treibt mich. Darum geht's. Und das erste Wort, das Jesus gepredigt hat, war: Tu Buße. Kehr um. Kehr um zu deinem Schöpfer, kehr um zum Vater, komm heim. Und wenn wir merken in unserem Herzen, in irgendeinem Bereich unseres Lebens, dass uns irgendwas anderes antreibt als Jesus und unsere Liebe zu ihm, dann müssen wir immer wieder Buße tun und umkehren und heimkommen, so wie der verlorene Sohn, zum Vater. Dass wir sagen können, ich bin dein, du bist Gott und geht alles um dich. Ich möchte alles für dich tun. Meine Familie, meinen Job, meine Ehe, alles da, um dich zu verherrlichen, meine Gaben. Ich will dich lieben, ich will dich ehren. Und wenn du mit dieser Einstellung lebst, dann wirst du ein wahrer Jünger Jesu sein und ein heiler Mensch sein und ein Mensch sein, der Heil verbreitet. Unser Tier hier ist natürlich das Gegenteil davon und er tut das Gegenteil davon. Wir lesen, auf seinen Köpfen sind Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron. Und große Macht, also es ist hier ein Monster. Ich habe euch mal so zwei Bilder hier aus dem Netz runtergeladen, wo Künstler versucht haben, es darzustellen. Das war der, der es blau auf blauen Hintergrund gemalt hat. Also irgendwie so ein Monster. Machen wir einfach mal beide rein. Also eigentlich müssen wir das Ganze noch rot einfärben, ne? Weil in der Offenbarung 17 wird uns gesagt, er ist purpurrot. So wie der Drache auch. Also ein ziemliches Monster. Und wir lesen, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Auf unseren Computern sind manchmal so Aufkleber, wo drauf steht Powered by Microsoft oder Powered by Linux. Auf dem Tier wird draufstehen Powered by Satan. Das ist die geistliche Macht. Er ist die geistliche Macht, die dahinter steht. Wer oder was ist das Tier? Und um dieses Bild hier zu verstehen, müssen wir zu Daniel 7 gehen, weil das ist die Grundlage dafür. Also lasst uns Daniel Kapitel 7 aufschlagen und da ein paar Verse miteinander lesen. Habt ihr alle den Finger schon drin, gell? Daniel 7, wir fangen im Vers 1 an. Im ersten Jahr Belsazars des Königs von Babel sah Daniel einen Traum und Visionen seines Hauptes auf seinem Lager. Das heißt im Schlaf. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ereignisse berichtete er. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meiner Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf, das Mittelmeer. Da haben wir immer das Meer wie bei dem Tier. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Also ein ähnliches Bild, nur hier sind es vier Tiere. Daniel bekommt später erklärt, dass es sich bei diesen vier Tieren um die vier Weltreiche der Antike handelt. Es ist parallel zu dem Standbild, das der König Nebukadnezar, der Babylonierkönig, in seinem Traum gesehen hat in Daniel 2. Vers 4. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Das ist das babylonische Weltreich. Vers 5, und siehe, ein anderes, ein zweites Tier war einem Bären gleich. Und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul 3 Rippen zwischen seinen Zähnen. Spare ribs. Und man sprach zu ihm so: Steh auf, friss viel Fleisch. Das Tier symbolisiert das Medo-Persische Reich. Vers 6: Und nach diesem schaute ich und siehe ein anderes wie ein Leopard. Das hatte 4 Vogelflügel auf seinem Rücken und das Tier hatte 4 Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Das griechische Weltreich, schnell wie ein Leopard, die schnelle Eroberung durch Alexander dem Großen. Und nach ihm ist das Reich in 4 Teile geteilt worden, unter seinen 4 Generälen aufgeteilt worden. In Daniel 8 sehen wir das griechische Reich nochmal symbolisiert als einen Ziegenbock. Und da sehen wir auch was Ähnliches, dass es in 4 Reiche geteilt wird und so weiter und so fort. Vers 7, nach diesem schaute ich in Visionen der Nacht und siehe ein 4. Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren und es hatte 10 Hörner. Und dieses Tier ist das Römische Reich. In Vers 16 bittet Daniel um die Auslegung und Bedeutung dieser Sicht und da wird ihm gesagt, es sind 4 Weltreiche und Daniel hat besonderes Interesse an diesem 4. Reich und das ist das Römische Reich und ihm wird gesagt, die 10 Hörner repräsentieren 10 Könige. Und dann lesen wir im Vers 8, also wuchs noch ein Horn hervor auf diesem Tier, vor dem 3 andere Hörner ausfielen. Und in Vers 8 wird gesagt, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Also ein römischer Herrscher, der sehr arrogant ist, der große Worte redet. Und nach diesen 10 Königen ist es ein 11. König, der 3 andere erniedrigte. Im Vers 21, wenn wir da nach vorspringen, ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Also ist ein Christenverfolger. Vers 25, und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetze zu ändern und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und 2 Zeiten. Und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre, die wir schon gesehen haben. Vers 26, aber das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und sie zu zerstören bis zum Ende. Und dieses Tier wird ins Feuer geworfen. Und dann lesen wir im Vers 27, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und ihm gehorchen. Ich mag, wie es im Vers 12 gesagt wird, den Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und die Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Das heißt, Gott hat ihnen allen ihre Zeit gesetzt und ihre Grenzen gesetzt, ihre Zeit bestimmt. Gott ist der souveräne Herrscher, er setzt Reiche und Herrscher ein und auch wieder ab, auch die, hinter denen Satan selbst steht. Gott gebraucht ihn und sein Wirken für seine Zwecke. Gott allein ist der souveräne Herrscher über dieses Universum. Vers 13, und ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Jetzt sehen wir Jesus hier. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn, die Himmelfahrt Jesu. Vers 14, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, das nicht vergeht und sein Königtum, sein Reich, so dass es nicht zerstört wird. Das Reich Gottes, Jesu. Reich ist ein ewiges Reich. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und er hat Diener, er hat Anbeter aus allen Nationen. Nochmal Vers 27, ich mag, was hier gesagt wird, das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, Gottes Volk. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und ihm gehorchen. Jesus ist Gott, Jesus ist der Herrscher, er ist der souveräne Herr, er ist der Sieger über alle Tiere, über alle Reiche dieser Welt. Johannes 16 sagt Jesus seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe sie überwunden. Jesus ist der Sieger und in ihm sind wir siegreich mit ihm. Und sein Reich wird seinem Volk, wird seinen Heiligen gegeben. Und wir werden regieren mit ihm. 2. Korinther 2 lesen wir, dass wir seinen Triumph mit ihm auskosten dürfen. Und das ist die große Botschaft der Offenbarung. Egal, was das Tier oder die Tiere oder die Herrscher dieser Welt uns antun, am Ende werden wir siegreich sein mit Jesus und wir werden mit ihm herrschen. Das ist die Botschaft. Und diese Wahrheit ist natürlich ganz besonders wertvoll für die Christen, die verfolgt werden, für die zur Zeit von Johannes und auch für die verfolgten Christen heute. Und das ist die Botschaft der Offenbarung. Zurück zu dem Tier in Offenbarung 13. Es wurde schon gesagt, es hat 7 Köpfe, es hat 10 Hörner. Im Kapitel 17 wird uns gesagt, die 7 Köpfe sind symbolisch für 7 Berge und auch für 7 Könige und die 10 Hörner repräsentieren auch 10 Könige. Also dieses Tier in Offenbarung 13, was wir hier sehen, ist eine Kombination von allen 4 Tieren, die Daniel in Daniel Kapitel 7 gesehen hat, von diesen 4 Weltreichen. Deswegen glauben viele, dass es ein Symbol ist für irdische Macht allgemein, für irdische staatliche Mächte, die Christen verfolgen. Aber es hat 10 Hörner, wie dieses Tier, das in Daniel das Römische Reich repräsentiert hat. Und die 7 Köpfe symbolisieren 7 Berge. Und deswegen stimmen so gut wie alle Ausleger aus allen Auslegungstraditionen damit überein, dass dieses Tier in Offenbarung 13 das Römische Reich repräsentiert. Die konkrete Ausprägung der staatlichen, christenverfolgenden Macht zur Zeit von Johannes, zur Zeit von diesen Gemeinden, an die die Offenbarung zuerst geschrieben wurde, das Römische Reich. Und dann lesen wir weiter im Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Mach vielleicht das nächste Bild noch rein, Bild, das ihr schon kennt. Unser Diagramm über die verschiedenen Auslegungstraditionen der Offenbarung. Die Präteristen, die Historizisten und die Idealisten sehen dieses Tier als Symbol für das antike Römische Reich. Wobei die Idealisten natürlich wieder eher diesen allgemeinen Charakter betonen, symbolisch für christenverfolgende Mächte, staatliche Mächte zu allen Zeiten. Satan benutzt staatliche Gewalten, um Christen zu verfolgen. Das ist einer seiner Helfer. Und wir sehen es in der ganzen Geschichte aktuell in den muslimischen Ländern, in den kommunistischen Ländern. Die Futuristen sehen das Tier auch als römisches Reich, aber als wiederauferstandenes römisches Reich. Zu der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und wir haben hier in Vers 3 gesehen, dieses Tier war tot und ist wieder auferstanden und die Futuristen interpretieren das so. Und es ist witzig, wenn ihr euch alte Bibelstunden anhört noch, so aus den 70er Jahren, da waren die Leute sehr begeistert, dass die EU gerade 10 Mitgliedstaaten hat und ach, das ist es, hey, hier, 10 Hörner, wiederauferstandene Römische Reich, das ist es. War die sehr begeistert. Ich meine, Jesus muss bald wiederkommen. Jetzt hat die EU 28 Mitgliedsländer und die Ausleger, auch die futuristischen, suchen eher nach anderen Erklärungen für diese 10 Hörner. Ich persönlich bin sehr vorsichtig damit zu sagen, hey, das ist das und das, was wir jetzt gerade hier in unserer Welt sehen, das ist das, was wir hier in der Offenbarung sehen, das sieht oft aktuell jetzt gerade sehr überzeugend aus, aber in einigen Jahren kann das schon wieder ganz anders aussehen. Manchmal scheint das Römische Reich hier mit seinem Herrscher, mit dem Kaiser zu verschmelzen. Und das war ganz sicher auch so. Wir sehen das hier vor allem durch dieses eine Horn, von dem wir in Daniel 7 gelesen haben, diesem einen besonderen Horn. In Daniel wird Gott durch dieses Horn gelästert. Hier werden wir gleich lesen im Vers 7, das Tier wird lästern. Also das Reich wird lästern durch seinen Herrscher. Oft wird er der Antichrist genannt, der Gegenchrist, der den Platz von Christus einnehmen will. Ich persönlich weiß nicht, ob das die glücklichste Bezeichnung ist. Ich meine, von der Idee her macht es Sinn, aber der Begriff Antichrist kommt eigentlich nur in Johannesbriefen vor. Und da sehen wir, dass Antichrist jeder ist, der Jesus als den Christus verleugnet, der die Menschlichkeit Jesu verleugnet und der die Göttlichkeit Jesu verleugnet. Und das hat erstmal nicht was mit politischer Macht zu tun. Manche Futuristen sind der Meinung, dass die Bezeichnung Antichrist besser auf das zweite Tier passen wird, das wir noch sehen werden, auf den falschen Propheten. Aber wie auch immer, Bezeichnungen, egal welches Label man da drauf drücken. Wir haben jetzt genug Hintergrundwissen. Lasst uns mal sehen, was mit dem Tier passiert. Vers 3 haben wir schon gelesen. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Also eine wunderbare Heilung des Antichristen, sagen manche, aber wir lesen hier eigentlich, das ganze Tier wurde geheilt, eine Wiederauferstehung des Römischen Reiches in der Zukunft oder nach dem Selbstmord von Kaiser Nero wäre das Römische Reich fast zerbrochen und wir sehen da Bürgerkrieg in der Geschichte Roms. Das sind innerhalb von einem Jahr in kurzer Zeit 3 Kaiser aufeinander gefolgt und hat so ausgesehen, als wäre es ausgewesen mit dem Römischen Reich, aber dann unter Kaiser Vespasian, der hat das Reich wiederhergestellt, es hat sich wieder erholt. Also diese 3 Interpretationen sind zumindest die populärsten, worum es hier geht im Vers 3. Dann lesen wir im Vers 4 und die ganze Erde, sie beteten den Drachen an, den Teufel, weil er dem Tier die Macht gab und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Das ist eine direkte Perversion und Verarschung, wenn man so sagen wollen, von 2. Mose 15, Vers 11, wo zu Gott gesagt wird, wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, Wundertouren, und das sehen wir immer wieder auch in den Psalmen, wer ist dir gleich, Herr? Viele sehen hier den Kaiserkult symbolisiert. Der römische Kaiser wurde ja als Gott angebetet und letztendlich ist es die Anbetung des römischen Staates. Moderne Ausprägung davon ist die Idee, die wir heute haben von einem souveränen Staat, schon mal gehört. Der souveräne Staat oder souveräne Regierung, ein völliger Blödsinn. Biblisch gesehen gibt es keinen souveränen Staat, es gibt nur einen Souverän in diesem Universum und das ist Gott. Und er hat das Sagen und was er sagt gilt und wenn irgendein Staat ein Gesetz erlässt, was gegen Gottes Gesetz ist, dann ist es Müll und Schrott. Niemand ist souverän, nur Gott ist souverän. Ja, Regierungen spielen oft mal gerne Gott. Also die ganze Philosophie des Sozialismus auch, diese Idee von dem Staat als Erhalter von allem und Versorger von allen und der Erlöser und der Herrscher über jeden Bereich des Lebens. Und jedes Mal, wenn es irgendwo ein Problem gibt, schreien die Leute nach mehr Staat und der muss alles lösen. Und in der Soziologie gibt es die Theorie vom Staatsversagen. Alle schreien immer nach dem Staat und der muss alles regeln und der muss alle Probleme lösen und das schafft er schlicht und einfach nicht. Und das sehen wir ein Stück weit ja auch heute schon, wie diese ganzen Systeme nicht mehr funktionieren und die Rentenversicherung hat so wenig Geld und die Krankenversicherung und irgendwie krachen in ganz Europa eigentlich diese Sozialsysteme auch schon langsam zusammen. Nur Gott kann die Last tragen, ohne zusammenzubrechen. Er ist der Erhalter von allem. Er ist der Versorger. Er ist der Erlöser. In der ganz krassen Form sehen wir dieses Denken, diese Philosophie natürlich in Nordkorea, wo der Staatsgründer Kim Il-sung wirklich verehrt wird wie ein Gott und auch die nachfolgenden Präsidenten oder ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, großen Herrscher, werden verehrt wie Götter. Anbetung des Staates. Totale Perversion eigentlich. Gott ist souverän, er ist der Einzige, der angebetet werden soll. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. 3,5 Jahre. 3,5 Jahre lang, haben wir schon gelernt, wurde die heilige Stadt oder wird die heilige Stadt Jerusalem zertreten. Und die Frau aus Kapitel 12 in der Wüste ernährt. Und 3,5 Jahre wirken die zwei Zeugen. 3,5 Jahre, die Dauer der Dürre unter Elia im Alten Testament. Auch 3,5 Jahre die Dauer des Dienstes von Jesus. Auch die Länge der Verfolgung der Juden unter dem syrischen Herrscher Antiochus Epiphanes in der Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Der Prophet Daniel hat auch darüber eine Prophetie bekommen. 3,5 Jahre, 42 Monate lang hat auch die Christenverfolgung unter Kaiser Nero gedauert, der übrigens auch das Tier genannt wurde. Und das ist natürlich die Auslegung, die die Präteristen favorisieren. Für die Futuristen geht es hier um Christenverfolgung durch den Antichristen. Trübsalzeit, Drangsalzeit für Gottes Volk. Für die Idealisten symbolisieren diese 3,5 Jahre die Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Vers 6, und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Habt ihr Ohren? Dann hört, das ist ein Nachdruck hier, das ist wichtig. Wenn jemand ein Ohr hat, dann höre er. Es ist wichtig, wenn jemand nicht im Buch des Lebens, des Lammes geschrieben ist, der wird letztendlich das Tier anbeten. Es ist wichtig, dieses Aufscheinen im Buch des Lebens. Und das ist verbunden mit dem geschlachteten Lamm Gottes, mit Jesu stellvertretenden Opfer für dich, für deine Sünden. Ob du das angenommen hast oder nicht, bestimmt, ob du in diesem Buch des Lebens verzeichnet bist. Hast du Jesus als deinen persönlichen Retter angenommen? Hast du dich ihm anvertraut? Folgst du ihm nach? Steht dein Name im Buch des Lebens? Das ist wichtig. Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. 1. Johannes 5, Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Oder Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wichtigste Frage: Bist du sicher, dass du ewiges Leben hast und dass du Ewigkeit in Beziehung mit Gott verbringen wirst? Hast du Jesus und hat Jesus dich? Das ist der Schlüssel. Vers 10, wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hinrichtung. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Christenverfolgung, die wir hier sehen. Die Römer haben die Anbetung des Kaisers, den Kaiserkult mit staatlicher Gewalt durchgesetzt. Wir sehen dasselbe auch in Nordkorea. Wer sich weigert, bei der Anbetung mitzumachen des Machthabers, des Staates, kommt in Arbeitslager oder wird gleich umgebracht. Jesus hat in Matthäus 10 gesagt: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Und er sagt, die Menschen werden euch an Gerichte überliefern und ihren Synagogen euch geißeln. Er sagt das den Jüngern, und die ersten Christenverfolger waren die Juden ihrer Zeit. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden. Das sind jetzt die Heiden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Was für ein wunderschöner Andachtsgedanke, den wir nach Hause gehen können. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Matthäus 24 sagt Jesus was Ähnliches, denn sie werden euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das sind die christlichen Waffen der Heiligen in diesem geistlichen Kampf. Ausharren und Glauben. Ausharren bis zum Ende. Glauben hat was mit Ausharren zu tun. Dranbleiben bis zum Ende, selbst wenn es schwer wird, selbst wenn es das Schwert bedeutet. Jesus nachfolgen ist kein Schönwettersport. Und leider gibt es viel zu viele, die ihm nur nachfolgen, nur Christen sind, solange es ihnen gut geht und solange Gott ihnen das gibt, was sie wollen. Aber wenn der Papa mal Nein sagt oder wenn es schwer wird oder sie angefeindet werden oder Versuchung kommt, das süße heidnische Mädel, das sagt Hallo, oder dieser nette, ungläubige Junge, oder wenn die steile Karriere winkt, dann sind sie ganz schnell weg vom Fenster. Und Leute, das muss uns auch bewusst sein. Ich kann euch das versprechen, wenn du irgendeinen Preis hast, wo du sagst, oh Mann, wenn ich das Mädel haben könnte oder den Mann haben könnte oder die Position haben könnte, wenn ich den Reichtum haben könnte, wenn ich das haben könnte, dann wäre ich bereit, Jesus untreu zu werden und Kompromisse einzugehen. Wenn du einen Preis hast, ich kann dir garantieren, der Teufel wird bereit sein, den Preis auf den Tisch zu legen. Psalm 84, Vers 6 habe ich erst letzte Woche gelesen. Da steht, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diese Bestimmtheit, wir brauchen diese Hingabe. Ich denke an Daniel 3, die drei Männer, als König Nebukadnezar so ein Standbild aufgestellt hat, ein Götzenbild und gesagt hat, alle müssen sich niederwerfen, wenn die Musik ertönt. Und diese drei Freunde Daniels, sie waren wahre Gottesanbeter, die sind stehen geblieben. Und die haben dem König gesagt, König, wir wissen nicht, ob Gott uns retten will, er ist sicher fähig, uns zu retten, aber ob er uns rettet oder nicht, eins seid ihr gesagt, König, wir werden ganz sicher nicht uns beugen vor diesem Götzen. Und ihr kennt die Geschichte. Er hat sie in den Feuerofen geworfen und Jesus war dort mitten unter ihnen. Er hat sie beschützt. Aber diese Einstellung, ob Gott uns beschützt oder nicht, völlig egal. Wir werden uns nicht beugen. Wir werden diese Götzen nicht anbeten. Wir werden den Staat nicht anbeten, den König nicht anbeten, wenn der das verlangt. Ganz egal was. Wir haben gebahnte Wege in unserem Herzen, wie Josua es gesagt hat. Ich und meine Familie, wir werden Gott dienen. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt, aber ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Das sind gebahnte Wege im Herzen und diese Einstellung brauchen wir. Gibt dieses Lied, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Missionar oder einem verfolgten Christen, dem gesagt wurde, der wurde hier mit seiner Familie hingestellt. Sie wurden mit Waffen bedroht und wurde gesagt, okay, verleugnet Jesus oder es ist aus mit euch. Wir haben angefangen, das zu singen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Dann haben sie begonnen, ihn zu schlagen und zu foltern. Und er hat gesungen, die zweite Strophe, das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir, nie mehr zurück, nie mehr zurück. Und dann haben sie gesagt, wenn du nicht Jesus verleugnest, werden wir deine Familie, deine Frau, deine Kinder vor deinen Augen umbringen, einen nach dem anderen. Und er hat die dritte Strophe gesungen, selbst wenn niemand mit mir geht. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück. Und die haben sich in der Ewigkeit wieder getroffen und da eine Party gefeiert. Aber treu, standhaft bis zum Ende. Das ist das Herz, was wir brauchen, Leute. Und ich meine, was wir in Kauf nehmen müssen, um Jesu Willen, ist lächerlich im Vergleich zu dem. Und trotzdem sind wir oft so feig und so voller Menschenfurcht und diesen Dingen. Nee, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, egal was. Das soll unser Herz sein. Vers 11 sehen wir ein zweites Tier, zweiten Helfer, den Satan hier rekrutiert. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen oder aus dem Land. Deswegen glauben manche, dass es ein Jude ist oder das jüdische System, jüdische Religion, die übrigens nach Jesus nicht mehr die alttestamentliche war, sondern die eigentlich eine neue Religion geschnitzt haben in Rebellion gegen den Messias und gegen Gott. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass er selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Zweites Tier im Kapitel 19 und im Kapitel 20 wird es der falsche Prophet genannt. Also wir wissen schon, in welche Richtung es hier geht. Der zweite Helfer Satans hier, um die Christen in die Pfanne zu hauen, um die Menschen von Jesus fernzuhalten. Erste war staatliche Verfolgung, staatliche Gewalt. Das zweite ist religiöse Täuschung. Ein falscher Prophet. Seht ihr, er sieht aus wie ein Lamm, sieht aus wie ein Schäfchen in Gottes Herde, gibt sich offensichtlich äußerlich sehr geistlich und sehr heilig, aber er ist es nicht. Und seht hier, womit täuscht dieser falsche Prophet die Menschen? Womit? Steht hier. Ja. Aber allgemeiner noch mit Zeichen und Wundern. Und ja, er lässt sogar Feuer vom Himmel fallen, wie bei Elia auf dem Berg Karmel, wo er gegen die Baals-Propheten gestritten hat. Es war das Zeichen, der wahre Gott, der soll Feuer vom Himmel fallen lassen. Das Zeichen der Bestätigung für den wahren Propheten. Und hier dieser falsche Prophet imitiert Gottes Wunder. Mit satanischer, dämonischer, okkulter Kraft. So wie die Priester des Pharaos das übrigens getan haben und Gottes Wunder durch Mose zumindest teilweise imitiert haben. Leute, das ist eine Warnung hier für alle im Leib Christi, die allzu sehr auf Zeichen und Wunder fixiert sind und die sich von Zeichen und Wundern beeinflussen lassen. Und das ist der Fall vor allem in sehr charismatisch geprägten Kreisen. Wir sehen da, dass manchmal Menschen gewillt sind, den verrücktesten Predigern nachzufolgen, bloß weil die Zeichen und Wunder tun und Leute geheilt werden. Und ich will heute niemanden beim Namen nennen, aber ihr müsst nochmal Richtung Amerika schauen und ihr seht die verrücktesten Prediger und die Massen laufen ihnen nach, weil hey, Zeichen und Wunder und Heilungen und wow. Und hey, Zeichen und Wunder sind toll, wenn sie echt sind, wenn sie von Gott sind. Aber Zeichen und Wunder sind nettes Zeichen für einen wahren Propheten. Für einen wahren Mann oder eine wahre Frau Gottes. Ich denke hier an Matthäus 7, als Jesus zu Menschen im letzten Gericht gesagt hat, oder sie sagen, da haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und Jesus sagt, ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also das ist nicht das wahre Zeichen, Zeichen und Wunder. Woran erkennt ihr, ob ein Prophet ein wahrer oder ein falscher Prophet ist? Ob ein Prediger ein wahrer oder ein falscher Prediger ist? Ob er ein Schaf ist oder ein Wolf im Schafspelz? Woran erkennt man das? Genau, ist total einfach. Hört mal zu, was er sagt. Leute, wie macht's das Schaf? Bäh. Und wie macht's der Wolf? Au. Total einfach. Also wenn du ein Schaf siehst, das bäh macht, was ist es? Ein Schaf. Wenn du ein Schaf siehst, das au macht, was ist es dann? Wolf im Schafspelz. Nicht kompliziert. ist einfach, Kinder können das verstehen. Er sieht aus wie ein Lamm, aber er redet wie ein Drache. Also lass dich nicht vom äußeren Erscheinungsbild oder irgendwelchen Phänomenen und Wundern und sonstigen Sachen, äußeren Auftreten täuschen. Hör zu. Hör auf das, was ein Prophet oder ein Lehrer sagt oder ein Pastor sagt, ein Prediger sagt. Und dann nimm dir die Bibel, nimm dir Gottes Wort und prüf das, was er sagt an Gottes Wort. Und wenn das hier drin steht, dann ist es gut. Wenn es mit dem übereinstimmt, mit dem Charakter Jesu übereinstimmt, dann ist es gut. Wenn nicht, dann schmeiß es raus. Lehne es ab. Dann ist es ein falscher Prophet. Wir haben hier gelesen, dass das zweite Tier von dem ersten Tier ein Bild macht und dass diesem Bild Atem oder Geist gegeben wird, sodass es redet. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Da gibt es ganz, ganz viele Spekulationen. Vielleicht ist es einfach eines von diesen dämonischen Wundern. Der Punkt ist, wenn jemand diese Statue des Tieres, des Römischen Reiches, nicht anbetet, wird er getötet. Das erinnert uns natürlich wieder an den Kaiserkult. Der war übrigens in der Provinz Asien, an die die Offenbarung ursprünglich geschrieben wurde. Dieser Kaiserkult war dort am allerbesten organisiert im ganzen Römischen Reich. Da gab es eigene Komitees zur Durchsetzung der Kaiseranbetung. Und die haben Folgendes gemacht. Die sind in eine Ortschaft reingegangen, haben dort ein Götzenbild, ein Abbild von dem Kaiser, dem göttlichen Kaiser, wie sie geglaubt haben, hingestellt. Und die Leute mussten sich anstellen und jeder Mensch musste so ein bisschen räuchern vor diesem Götzenbild, vor diesem Kaiserbild und sagen, der Kaiser ist Herr. Und das war natürlich das Problem der Christen. Die Weigerung, das zu tun und das zu sagen, hat den Christen Verfolgung und den Tod gebracht. Und für Rom war das vor allem ein politisches Statement. Die wollten alle Welt regieren und in ihrem Griff haben. Und dieser Kult war einfach eine Art und Weise, das auf religiöse Art und Weise zu tun. Aber für die Christen war es Gotteslästerung. Weil wir glauben, es gibt nur einen Herrn und das ist Jesus. Also wer ist der falsche Prophet? Manche sagen, es ist die heidnische Priesterschaft Roms. Andere glauben, es ist ein falscher jüdischer Prophet, ein falscher Messias. Vor denen hat Jesus auch gewarnt. Andere Zeit der Protestanten, der Reformation, die Historizisten vor allem natürlich sehen, hier das Papsttum, die katholische Kirche mit all ihren Wundern und Marienerscheinungen und all diesen Dingen, Kruzifixen, die anfangen zu bluten und Sonderoffenbarungen, solche Dinge. Auf jeden Fall, was immer es ist, wir sehen, dieses zweite Tier unterstützt das erste Tier. Andere sehen es als einen zukünftigen falschen Propheten. Auf jeden Fall, es unterstützt das erste Tier. Vielleicht ist es einfach allgemein Bild für die falschen Religionen und falschen Philosophien dieser Welt. Und das ist ganz sicher eine zweite Strategie von Satan. Falsche Religionen halten ganz viele Menschen von Jesus fern. Falsche Geistlichkeit, Werksgerechtigkeit, Gesetzlichkeit. Wo gesagt wird, Errettung ist nicht aus Gnade, ein Geschenk, das du dir von Jesus schenken lässt, sondern du musst dir es verdienen durch deine eigenen Werke oder dadurch, dass du viel meditierst oder in die Kirche gehst oder irgendwelche Rituale durchmachst. Falsche Geistlichkeit, unpersönliche Gottheiten, esoterische Religiosität, tote christliche Religiosität hält alles Menschen von Jesus fern. Vers 16, und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. So wie die Juden diese Ledertäschchen, schon mal gesehen, orthodoxen Juden haben diese Ledertäschchen hier auf dem Hirn sind Bibelverse drin aus dem Alten Testament oder um die Hand gebunden. So verstehen sie, meiner Meinung nach ein Missverständnis, von 5. Mose 6, Vers 6, wo Gott sagt, diese Worte, die ich dir heute gebieten, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Ich weiß nicht, ob wir wörtlich eine Schriftrolle auf dem Hirn rumtragen sollen, aber es geht hier um unser Denken und um unser Tun. Dein Denken und dein Tun, das soll vom Wort Gottes geprägt sein. Sklaven und Soldaten wurden manchmal markiert an ihrer Hand und manchmal sogar an ihrer Stirn, welchem Herrn sie gehören oder zu welcher Einheit sie gehören, Zugehörigkeit. Also hier haben wir wieder ein Zeichen. Bei den Gläubigen hatten wir ein Siegel, mit dem sie versiegelt wurden. Hier haben wir ein Zeichen des Tieres und da gibt es auch ganz viele Spekulationen, was dieses Zeichen wohl sei. Vielleicht ein Strichcode oder ein Computerchip, der eingepflanzt wird. Ich denke mal eher nicht. Ich persönlich erwarte es nicht. Aber hey, wenn dir irgendjemand irgendwann mal anbietet, ein okkultes Zeichen dir auf deine Stirn oder auf deine rechte Hand zu tätowieren, dann weißt du, was du tun musst, okay? Sagst du, nein, danke, ich bin schon versiegelt. Brauche ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es einfach ein Symbol für geistliche Zugehörigkeit, dafür, wessen Geistes diese Menschen sind. Sie gehören zum Reich Satans, zum Reich der Finsternis, zum Reich des Tieres. Wir wissen, dass das Siegel, das die Gläubigen tragen, dass es nicht sichtbar war, sondern wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wieder, es scheint mir, dass jeder Mensch entweder das eine Siegel trägt oder das andere. Wie gesagt, wir sind entweder mit Gott oder mit dem Teufel. Vers 17, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, also hier ökonomische Unterdrückung der Christen durch die Ungläubigen. Das haben wir schon öfter besprochen. Zur Zeit der Offenbarung waren die Christen ausgeschlossen aus den Zünften in Kleinasien. Das war der Grund, warum die Gemeinde in Smyrna arm war. Den Christen wurden die Bürgerrechte abgesprochen. Und an manchen Münzen, römischen Münzen, war das Bild des Kaisers. Und manchmal auch hier Aufschriften, so Anbetungsaufschriften, die seine Göttlichkeit beschreiben, göttliche Titel. Und natürlich sehen wir auch das immer wieder in der Geschichte der Christenverfolgung, ist immer ein Teil davon, ökonomische Unterdrückung. Denkt an islamische Länder oder in der DDR durften die Christen nicht studieren und bestimmte Jobs annehmen, keine höhere Ausbildung machen, solche Dinge. Zum Schluss. Der letzte Vers, der Vers, auf den alle gewartet haben. Der Vers mit der bekanntesten Zahl der ganzen Bibel. Und ich werde euch zum Abschluss ein ganz großes Geheimnis verraten. Okay? Vers 18. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Und ich sehe, die Zeit ist rum. Also lasst uns beten. Ich muss Schluss machen, weil die Zeit ist rum. Nee, ich sage euch das Geheimnis. Im Hebräischen, wisst ihr, gab es keine Zahlen. Es gab nur Buchstaben, eigentlich nur Konsonanten. Und diese Buchstaben hatten Zahlenwerte. Buchstabenwerte. Ihr kennt das von den römischen Zahlen. Das I ist die 1, das V ist die 5, das X ist die 10 und so weiter und so fort. Und im hebräischen Alphabet war es folgendermaßen, wenn wir es aufs heutige Alphabet umlegen, wäre das A Zahlenwert 1, B Zahlenwert 2, C Zahlenwert 3 bis 10. Und dann der nächste Buchstabe hatte den Zahlenwert 20 und der nächste 30 und 40 und so weiter bis zum Zahlenwert 100. Und so hatte jeder Name oder jedes Wort einen Zahlenwert. Wenn man die Werte der Buchstaben zusammengezählt hat, hat es einen Zahlenwert ergeben. Und auch der Name des Tieres hatte einen Zahlenwert. Und er war 666. Und jetzt verrate ich euch das große Geheimnis. Wer ist das Tier, dessen Name den Zahlenwert 666 hat? Ich verrate euch. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, wer, aber ich kann euch sagen, wer es nicht ist. Es ist nicht Adolf Hitler. Es ist auch nicht Gorbatschow oder Barack Obama. Auch nicht Ronald Reagan oder Ronald McDonald. Ich meine, da gibt es so viele unzählige Spekulationen. Ich gebe euch ein paar Beispiele für die besten sinnvollen Vermutungen. Könnte sein, dass 666 für den Kaiser Nero steht. Zahlenwert von Kaiser Nero. Oder das Wort Latinus, das war der früheste Vorschlag von Irenaeus, also die lateinische Kirche. Oder der offizielle Titel des Papstes, Vicarius Filii Dei, also der Stellvertreter, der Vikar der Söhne Gottes. Auch das hat einen Zahlenwert 666. Oder ganz andere Idee. Ihr wisst, die Zahl 7 repräsentiert Vollkommenheit, Perfektion. Die Zahl 6 symbolisiert den Menschen. Der ist nicht perfekt. Die Zahl 666, absolute Unperfektheit. Vielleicht das Zeitalter der Menschen, das Zeitalter dieser Welt, die Gott ablehnt. Der Messias hat den Zahlenwert 888 übrigens. Und sein Reich ist das, das alle Reiche der Menschen ablöst und das ewig bestehen wird. Also, keine Ahnung, wirklich ehrlich gesagt. Die Leute zur Zeit von Johannes, die haben es wahrscheinlich verstanden. Wir können heute nur raten. Der Punkt ist, wir werden mit Jesus siegreich sein und wir wollen für ihn leben und mit ihm leben und er ist unsere Identität und er soll unser Fokus sein, nicht der Antichrist und nicht Zeichen und Wunder oder die irdische Welt oder irgendeine Nation oder irgendein Staat. Jesus ist der Herr. Amen? Amen. Gut, dann lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es konkret ist und dass es wirklich was mit unserem Leben zu tun hat. Und Herr, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, auch gerade durch dieses schwierige Buch der Offenbarung. Und dass es wirklich auch was mit unserem Leben zu tun hat. Egal wann es jetzt konkret in der Geschichte erfüllt wurde oder erfüllt wird. Aber du hast geistliche Prinzipien für uns und Herr, ich möchte beten für uns heute Morgen, dass du uns standhaft machst, dass wir Menschen sind, die gebahnte Wege in ihrem Herzen haben und die mit dieser Mentalität leben. Ich bin entschieden, Christus zu folgen. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Stärke uns dazu und fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.